Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg. Ganz im Sinne von Bridgerton, herzlich willkommen, liebe Hörerschaft, zu unserem Podcast.
Heute mit Folge 15 widmen wir uns dem Thema: Was, wenn sich wer verliebt? Eine der wohl meistgestellten Fragen anderer hat natürlich auch uns beschäftigt. Wir haben eine klare Meinung dazu und die teilen wir mit euch.
Möchtest du anfangen?
Gerne. Als Wissenschaftstyp fragt man sich immer als erstes, ja, was heißt denn verlieben überhaupt? Was ist verlieben? Wie kann man vielleicht Liebe trennen von Verlieben und was gibt's da sonst noch? Ich beginne mit dem Zitat, du weißt meine Haltung dazu. Die Liebe auf den ersten Blick. Ich sage, die gibt es nicht, es gibt nur Geilheit auf den ersten Blick. Also wovon reden wir heute? Reden wir von Liebe? Reden wir von Geilheit? Wovon reden wir?
Also Liebe ist ja ein großes Wort und Liebe muss wachsen. Ich kann nicht an Tag 3 sagen, ich liebe jemanden. Zu jemanden lieben gehört, dass ich diesen Menschen kenne. Auch seine Schwächen, auch seine Ecken und Kanten. Und sicher nicht dieses aufregende Gefühl, das man am Anfang verspürt, das man eben verlieben nennt.
Da haben wir jetzt schon die eine große Unterscheidung, ich glaube, die ist damit schon mal ganz gut gemacht. Also wir zwei sind uns einig, in unserem Verständnis ist Liebe etwas Großes, etwas, das man aufbauen muss. Und davor kann man natürlich Angst haben. Also ganz allgemein gesprochen kann man sich natürlich davor fürchten, dass ein Mensch mit einem anderen Menschen so eine tiefe Vertrautheit aufbaut. Das verstehe ich.
Ja, aber ich habe ja mit Freunden auch eine tiefe Vertrautheit.
Genau.
Und in die bin ich ja auch nicht verliebt.
Zum anderen haben wir das Gefühl, das du angesprochen hast, diese Anziehung, dieses Prickeln, dieses, sagen wir mal, ich sage jetzt mal, bevor ich dann vorweggreife mit meiner Wissenschaftsecke, dieses Hormongesteuerte, da geht es ja schon ganz viel um sexuelle Attraktion, um Anziehung, um, wie es Platon nennt, um Eros.
Genau. Und zum Verlieben gehört ja bekanntlich mehr dazu. Ich verliebe mich ja jetzt nicht, weil ich eine wunderbare Nacht mit jemandem verbracht habe. Für mich ist es ja so, dass wenn ich sehr, sehr, sehr viel Zeit mit jemandem verbringe, den gut kennenlerne, mit dem auch ein bisschen so Alltagsgeschichten vielleicht auch teile, dann ist die Gefahr sicher größer, mich zu verlieben, weil ja dann diese Vertrautheit kommt. Aber da muss man halt auch dazu sagen, nur weil jetzt vielleicht dieses aufregende Gefühl von Verliebtheit aufkommt, wirft man ja auch nicht alles über Bord. Das ist jetzt, weil es in dieser Situation vielleicht gerade ganz, ganz toll ist, sorglos ist. In einer langjährigen Beziehung ist man ja nicht sorglos. Am Anfang etwas Neuem ist man sorglos, da teilt man seine Sorgen ja nicht.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist aber das greift auch schon ein bisschen vor. Wir kommen ja dann in dieses Thema rein. Wir haben etwas Kurzfristiges, also etwas, das auch sehr plötzlich entstehen kann, wie eine Aufregung, eine Anziehung, ein Hormon, was auch immer, wenn man eine Person attraktiv findet, geil findet, schön findet, was auch immer, sagt, ich will einfach irgendetwas mit dieser Person. Das kann körperliche Nähe sein, das kann irgendwas Sexuelles sein. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Thematik, die sich in einer langjährigen Beziehung ergibt, nämlich, dass man eben die Schwächen des anderen auch kennt, sie auch als Teil des Partners betrachtet und sie nicht als Störfaktor wahrnimmt.
Ja.
Weil wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne, das ist ja auch im Kontext offener Beziehungen so, wenn ich ein Date habe, gebe ich mir natürlich auch Mühe, bei diesem Date möglichst gut dazustehen. Also ich komme ja jetzt nicht, weiß ich nicht, ungeduscht zum Date. Ich meine, ich komme auch zu einem Date mit dir natürlich nicht ungeduscht, aber sagen wir mal, das würde mir im Traum nicht einfallen, dass ich mich bei einem Date nicht zumindest von meiner besten Seite zeige. Das heißt, diese Person bekommt von mir das, was wahrnehmbar an guten Sachen 100% sein könnte.
Genau. Diese Person bekommt den besten Jörg.
Ja. Und meine Frau, die beste Frau aller Zeiten, bekommt halt auch im Leben manchmal den grantigen Jörg.
Den müden Jörg.
Grantig ist er selten, gell? Müde ist er in letzter
den
Zeit oft.
Den verzweifelten Jörg.
Den verzweifelten Jörg. Den nimmt man ja auf Dates nicht mit. Und genauso die grantige, müde, verzweifelte Claire bleibt auch weg, wenn es ein Date gibt.
Es gibt öfters die grantige Claire als den grantigen Jörg.
Und die Sache, über die wir in letzter Zeit sehr oft gesprochen haben, ist natürlich dieses, du hast jetzt eine Partnerin und sagst, es gibt ein gewisses Match zwischen uns beiden. Wir haben gemeinsame Interessen, wir machen das und das gemeinsam und wir machen aber auch Dinge alleine. Wir machen vielleicht auch Dinge, die der andere gar nicht toll findet, die toleriert werden. Sei es zum Beispiel irgendeine Sache sammeln, die den anderen überhaupt nicht interessiert. Und dann kann man sagen, wir passen zu so und so viel Prozent zusammen. Also worum geht es jetzt im Leben? Dass man ständig jemanden findet, der diese Prozentzahl übertrifft? Wann ist es genug? Und ist man bei 100% Match? Also wir machen alles gemeinsam, wir passen in allem 100% zusammen. Wie lange wird es dauern, bis wir uns gegenseitig erschlagen?
Ja, also ich mache ja wirklich Dinge auch gern alleine.
Und das ist auch gut so.
Und mir würde es so nerven, wenn da jetzt permanent jemand bei mir klebt. Aber ich kann mich ja auch aktiv dazu entschließen, mich zu verlieben. Wenn ich jetzt Single bin und eine Partnerschaft suche, dann entscheide ich mich aktiv für viel Kontakt, oft sehen, sehr viel teilen und ganz viel Zeit miteinander verbringen. Das mache ich ja in unserer Ehe mit dem Dating-Partner nicht. Wir schreiben nicht jeden Tag. Wir sehen uns nicht jeden Tag. Wir schreiben hin und wieder, wenn uns was einfällt. Oder wenn ich Aufmerksamkeit brauche und du nicht da bist.
Ich würde dir da in einem Fall widersprechen, nämlich nicht nur, wenn du Single bist. Ich spiele da auch auf ein Beispiel an. Du weißt wahrscheinlich, wen ich meine. Es gibt ja auch Menschen, die sind in einer funktionierenden Beziehung und widmen einer anderen Person, nennen wir sie einfach einmal Affäre zum Beispiel, ohne dass der Partner weiß, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und da besteht natürlich auch die Gefahr. Ich würde diese Beziehung dann vorsichtigerweise nicht als funktionierend bezeichnen.
Das tun
sie nicht. Funktioniert vielleicht für eine Person, für die andere nicht.
Ich weiß genau, wen du anspielst.
Ja, natürlich weiß
ich. Ich glaube es zu wissen.
Ja, du weißt es.
Ja, klar. Stresst mich mehr. Also jeden Tag mit meiner Dating-Person zu schreiben, würde mich stressen.
Aber du hast ja auch nicht das Verlangen, die Person, auf die ich anspiele, beziehungsweise Millionen andere weltweit haben ja eben dieses Bedürfnis. Und da sage ich einmal, das ist vielleicht die andere Seite, dass in dieser Prozentzahl an Überschneidung, an Passung zwischen zwei Menschen es auch ein zu wenig geben kann.
Na klar.
Und dann ist es ganz egal, ob sich die Person in einer Beziehung befindet oder Single ist, es fehlt was, es passt was nicht.
Ich würde ja sagen, die Chance, sich zu verlieben, ist natürlich höher, wenn es in der Beziehung kriselt, nicht gut läuft oder man sie so und so schon auseinandergelebt hat. Und es zeigt ja auch das Thema Affären oder Fremdgehen. Es geht niemand fremd, der in einer glücklichen, gut funktionierenden Beziehung ist. Es hat keine Affäre, wenn zu Hause nicht etwas fehlt. Wir decken unsere Bedürfnisse ab, planen aber ja auch genug Zeit miteinander ein. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Wir sind beide beruflich gerade jetzt wieder ziemlich eingespannt. Das heißt, wir sehen uns auch, wenn wir in derselben Wohnung wohnen, oft Tage nicht. Da ist es ja schön, wenn man sich mit jemand anderen austauschen kann oder auf ein Date gehen kann. Aber das reicht halt nicht, damit ich mich verliebe.
Ja, absolut. Ich würde auch sagen, also ohne jetzt schon wieder fortgreifen zu wollen, aber dieses Verlieben, ich bezeichne das ja als einen aktiven Akt, das Verlieben. Und ich sage immer, ich entscheide, ob ich mich verliebe oder nicht, weil Da vielleicht kleine Anekdote zu meiner letzten Verliebtheit vor unserer Beziehung.
Sind wir mal froh, dass er sich aktiv entschieden hat, sich in mich zu verlieben?
Ich habe ganz aktiv vor allem mich von der anderen Person auch wieder entliebt. Und zwar hat sich das so ergeben, ich habe, das ist jetzt mittlerweile 17 Jahre her, ich habe da eine Person kennengelernt, ich habe mich sehr in die verliebt und ich bin dann zu Hause gesessen und habe die wenigen Bilder, die verfügbar waren, es gab ja damals noch keine sozialen Medien außer StudiVZ, und ich habe Stunden damit verbracht, das Bild dieser Person am Bildschirm, am Computer einfach offen zu lassen und ständig hinzuschauen. Und das ist diese aktive Komponente. Ich manifestiere die Verliebtheit ja in meinem Kopf, weil ich mich aktiv dafür entscheide, ständig an die Person zu denken, mir auszumalen, was könnten wir jetzt miteinander machen, etc. pp. Und das war natürlich dem geschuldet, weil in meinem Leben was gefehlt hat. Ich habe mich gesehnt nach einer Beziehung, weil ich hatte keine. Und das begünstigt natürlich das sich verlieben. Ich möchte aber auch mal ganz klar sagen, ich kenne sehr viele Singles mittlerweile, die ganz klar sagen, sie sehnen sich nicht nach einer Beziehung. Und ich glaube, bei denen ist die Chance des Verliebens vielleicht dann auch nicht so hoch wie bei denen, die wirklich sagen, ich möchte gerne eine Beziehung, ich möchte verliebt sein.
Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos.
Das ist schön, dass ich dir auch mit solchen Sachen die Sprache verschlage.
Immer. Ich sehe dich ja auch, das muss man auch dazu sagen.
Ich habe jetzt aber nicht mit meiner Augenbraue gezuckt, bitte.
Ja, aber wir gehen jetzt zurück zum Thema. Irgendwann, glaube ich, müssen wir da so eine Trennwand zwischen uns aufstellen. Das sieht nämlich heute wieder verdammt gut aus. Nee. So, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Wie wir ja schon aus der einen oder anderen Folge wissen, gibt es bei mir ja das berühmte dritte Date. Der Fluch ist ja gebrochen. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich meist beim dritten Date entweder gelangweilt bin, somit ist die Gefahr des Verliebens schon mal sehr gering, oder aber es Dinge an diesem Menschen gibt, die ich einfach nicht ertrage. Also ist da die Gefahr auch dann gebannt. Das heißt, wenn ich jetzt Single wäre, würde ich diese Dinge ja auch aktiv wegschieben von mir. Und das tun auch die meisten. Dieses in diesen Kennenlernphasen, in diesen Datingphasen, dieses Wegschieben von dem, was einem eigentlich gar nicht zusagt. Die sogenannte rosarote Brille, die alles viel, viel schöner macht. Das habe ich halt nicht. Wäre jetzt Single, wäre es wahrscheinlich anders.
Ja, aber ich glaube, wir haben die rosarote Brille auch deswegen nicht, weil wir die Fehler des anderen, nennen wir es mal Fehler des anderen. Manchmal bewertet man das als Fehler, aber es ist gar kein Fehler. Es ist eine Eigenschaft, die ich nicht mag.
Ja.
Aber wir lassen die bei unserem Dating ja viel mehr zu. Wir müssen nicht wegschauen, wenn diese Person etwas hat, das wir nicht mögen. Eine Einstellung, eine Vorliebe für irgendetwas. Man kann das ja wegschieben, weil ich muss ja mit dieser Person nicht ein näheres Verhältnis eingehen. Also können mich deren Schwächen auch viel weniger stören. Ich kann sagen, ja, ich sehe die, die sind da, das mag ich nicht. Ich akzeptiere das so, weil ich habe mit dieser Person sowieso, unter Anführungszeichen, nur Dates. Ich lasse mich schon ein drauf, aber ich erkenne, dass diese Person nicht vielleicht das 100% Match ist, sondern...
Und dann passiert es ja auch schon gar nicht.
Ja, und somit habe ich nicht die Gefahr zu denken, wenn ich jetzt meine Partnerin verlasse, dann habe ich irgendwie die Chance auf eine Verbesserung. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, über das wir reden sollten, dieses Verbessern. Jemand, der in einer Beziehung nicht ganz zufrieden ist, glaube ich, möchte sich verbessern.
Ja.
Und wenn man dann natürlich jetzt jemanden kennenlernt und dann ist dieses Neue, dieses Aufregende gepaart mit dem, dass man sich natürlich super gibt, stylt, nur von der besten Seite zeigt, alles versteckt, was vielleicht irgendwie anecken könnte, dann glaubt diese Person, aha, da gibt es jemanden, der passt besser zu mir. Und ich sage einfach von vornherein, es gibt niemanden, der besser zu mir passt als du. Und daran ändern auch die paar Prozent nichts, in denen wir uns über Themen nicht einig werden oder Präferenzen, die wir haben, die der andere nicht teilt, seien es Musikgeschmack.
Bei mir ist es Fußball.
Was auch immer. Ja, aber das teilen wir uns ja.
Ja, ja.
Die Nichtliebe zum Fußball.
Die Nichtliebe zum Fußball. Dann gibt es Dates, die ziehen dann halt irgendwie einmal die Fußballkarte und sind bei mir dann ganz schnell raus.
Ja, gut.
Und somit hat sie das dann auch mit dem Verlieben wieder erledigt.
Ja.
Aber was machen wir denn, wenn es dann doch mal passiert?
Es ist so wahnsinnig schwer, einen Emergency-Plan aufzustellen für eine Situation, die ich mir nicht vorstellen kann. Das ist wie wenn, also wirklich, das klingt jetzt blöd, aber das ist, als würde
mich... Du kannst dir das vorstellen, aber...
Ja, ja, ach, die schlägt mich mit meinen eigenen Waffen. Dafür liebe ich sie schon wieder. Siehst, genau das ist das Thema. Es kann gar keine Frau jemals besser sein. Mit mir steigt es gerade ganz warm auf, weil ich weiß ganz genau, warum sie das sagt, weil ich das ständig sage.
Das ja, ist, du bist ja nicht dumm, du kannst es dir vorstellen.
Das ist großartig, diese Frau ist so großartig und jetzt muss ich mich auch mal wehren. Ich habe ein Polo an, die sitzt mir da in einem BH gegenüber. Also
Sport-BH, ich komme gerade von Sport.
Wenn da einer Sport-BH abgelenkt ist, dann bin das ja wohl ich. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte.
Gut, dann mache ich einfach weiter. Wir waren dabei, was wenn es doch passiert, dass sich einer von uns verliebt. Da waren wir gerade.
Ja.
Und vorneweg, klar kann das passieren. Wir sind ja jetzt nicht völlig unrealistisch zu sagen, das wird niemals passieren. Natürlich kann das passieren. Die Frage ist aber, wirft man die ganzen Jahre, die wir durch dick und dünn, durch Hochs und Tiefs gegangen sind, mit einem Schlag weg, weil es die Möglichkeit gibt, sich was anderes aufzubauen und fängt wieder bei Null an. Und dann muss man ja sagen, bis ich mit der nächsten Person wieder so weit wäre, dauert es ja wieder genauso viele Jahre, wie wir jetzt zusammen sind.
Wenn nicht sogar länger, man weiß es ja nicht. Ne?
Und dann haben wir vielleicht aber trotzdem noch einen freundschaftlichen Kontakt. Also das ist, können wir schon einmal vergessen.
Aber ich würde auch sagen, so wie man das formuliert, das klingt dann so, als gäbe es einen Zustand 0 und dann plötzlich macht irgendwo Klick, ein Schalter und dann ist man im Zustand 1. Also ich bin nicht verliebt und klick und jetzt bin ich verliebt. So funktioniert das Ganze ja nicht. Nicht?
Zumindest nicht bei uns, bei irgendwem bestimmt.
Wir haben ja auf diesem Weg von der, ich nenne es jetzt einmal anfangs Aufregung, Geilheit, bis hin zum, wir sind das verliebte Traumpaar, da gibt es ja 17.000 Zwischenstufen. Und man geht vielleicht ja auch ein Paar von der Anfangsaufregung und sagt dann irgendwo einmal, ja stopp, das reicht mir eigentlich, ich kann nicht mehr Energie und was weiß ich, und Zeit investieren in etwas oder ich möchte das auch gar nicht. Also man kann es ja auch zulassen, dass man einen Menschen sympathisch findet, dass man sagt, hey, ich mag dich, mit dir ist es gut, mit dir habe ich eine tolle Zeit, mit dir ist es geil, wir haben Sex, es ist super. Das kann man ja alles zulassen. Und irgendwo am Weg gibt es einmal einen Punkt, der ist vielleicht zu viel.
Ja.
Wo man sagt, hey, jetzt widme ich der anderen Person vielleicht mehr Zeit als meiner eigenen Ehepartnerin. Und dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu reflektieren und zu sagen, das ist nicht gut, ich will das eigentlich gar nicht. Ich breche das jetzt hier ab oder so. Also es ist ja nicht immer gleich ein Tausch der Partnerin.
Das eine gegen das neue. Andere. Genau. Aber würde es passieren, müssten wir uns mal hinsetzen und das durchdiskutieren.
Dann bräuchten wir einen Plan, ja, das ist ganz klar.
Und jetzt sind wir uns einmal ehrlich. Man kann auch mehr Menschen lieben.
Ja.
Man liebt ja auch beide Elternteile. Also genau. Im Idealfall, sagen wir es einmal so, man liebt auch jedes einzelne Kind, völlig egal, ob man 2 oder 12 hat.
Mhm.
Und man liebt auch seine Freunde. Und bei jeder Person ist es natürlich anders. Ich liebe meine Freunde natürlich nicht so, wie ich dich liebe. Und man liebt auch die Eltern nicht so, wie man den Partner, die Partnerin, die Beziehungsperson liebt. Also kann ich ja auch mehrere Menschen lieben.
Ja.
Ob dann die Zeit dafür reicht, allen gerecht zu werden, ist natürlich eine andere Sache.
Und man kann aber ja auch mehrere Menschen romantisch lieben. Es gibt ja genügend Menschen, die Polyamor leben. Man kann ja denen nicht absprechen, dass sie die Fähigkeit haben, das auch zu tun. Wir leben halt nicht so. Aber ganz viele tun das und die haben ja auch die Fähigkeit. Also vielleicht haben wir ja auch die Fähigkeit, aber wir sagen für uns, unser Leben, so wie es jetzt ist, unser Modell, unsere Beziehung, das passt für uns.
Genau. Und was sich dann in Jahren weiterentwickelt, kann man ja nicht sehen.
Und weil du das jetzt so schön ansprichst, kann ich jetzt endlich meine ganzen Philosophen auspacken, okay, über die ich mir da Gedanken gemacht habe. Nein, weil nämlich diese Debatte um Liebe und was für Arten von Liebe es gibt, die ist ja nicht neu. Nicht? Wir gehen da schon über 2000 Jahre zurück. Schon Aristoteles hat gesagt, es gibt drei Formen der Philie, also der Liebe als Philie. Platon hat von Eros gesprochen, das ist eher mehr so die, sagen wir mal, ja, die Sehnsucht. Und Aristoteles sagt, es gibt die nützliche Philie oder die nützliche Liebe. Das sind zum Beispiel Geschäftspartner, würde man sagen. Menschen, die man mag, wo man einen Nutzen daraus zieht oder wo man sich gemeinsam gegenseitig hilft, vielleicht auch Freunde. Dann gibt es die lustvolle, das ist ganz klarerweise das romantische. Und dann gibt es das tugendhafte, also dieses hohe Gut. Das ist dann vielleicht die Zuneigung auch zu Gott oder so. Also wie auch immer man das deuten möchte. Also diese Idee, dass es verschiedene Arten von Liebe gibt für auch verschiedene Menschen oder Menschengruppen, das ist ja nichts Neues. Ne? Und auch Augustinus hat gesagt, es gibt die Caritas, das ist die selbstlose Liebe, und es gibt die Cupiditas, das ist die besitzergreifende, egoistische Liebe. Mhm.
Der Mann ist so gescheit, das ist unfassbar.
Nur weil ich wieder einmal irgendwas raushau.
Willkommen in meinem Leben 24/7 mit einer sehr intelligenten Person.
Und nicht zu vergessen, mein Lieblingsphilosoph ist ja Schopenhauer, der sagt, die Liebe existiert nicht, die Liebe ist ein Trick der Natur zur Erhaltung der menschlichen Rasse. Paraphrasiert, das ist kein wörtliches Zitat. Was sagst du dazu?
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil deine Intelligenz erschlägt mich immer.
Aber das kennst du doch, ich sage das ja ständig.
Ja, du sagst es ständig, das stimmt. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ich habe das einfach hingenommen.
Ich finde, es ist ein guter Zugang, weil es eine Überleitung ist zu dem, was ich ja auch glaube. Ich sage ja immer, dass Liebe etwas ist, das zwei Menschen für sich entscheiden. Sie gehen eine sehr tiefe Bindung ein. Ich habe zum Beispiel auch diese Unterscheidung, nicht Liebe ist was Stabiles, was Langfristiges, Emotionales. Das basiert auf Sicherheit, Unterstützung, Vertrauen, Halt, Ruhe, Gegenseitigkeit. Und dieses andere, worüber wir da eigentlich reden, das Verliebtheit, das Verliebtsein, diese Schmetterlinge im Bauch oder sowas, das ist ja ein verhältnismäßig niedriger affektiver Reiz, der basiert auf Dopamin, Belohnungszentrum, ich will den Zustand aufrechterhalten, ich fühle mich gut. Das ist eine romantische Verklärung. Eine Idealisierung von etwas, das ist genau das, was du vorher am Anfang gesagt hast. Nicht? Ein idealisierender Zustand, eine Art emotionale Besessenheit, und man will dieses Glücksgefühl, dieses dopamingesteuerte Glücksgefühl aufrechterhalten. Und deswegen haut man sich rein, will ständig nur mit der Person, und dann geht das eine vielleicht über viel Arbeit in das andere über. Oder man merkt, das ist gar nicht so toll. Dann hört das langsam auf.
Ja.
Ja, genau. Und wir haben ja, sorry fürs Erschlagen, aber wir haben ja uns, das heißt, wir haben ja gar nicht den Antrieb, ständig dieses Dopamin, ne, diesen Rausch mit einer anderen Person, weil wir haben ja den mit uns auch. Und wir haben den ja nicht nur mit einer anderen Person. Ich kann mich ja nicht in alle verlieben.
Ja.
Das ist ein interessanter Take, oder?
Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich drauf sagen soll. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen erschlagen.
Sorry.
Zwar nicht, ich wollte eigentlich was sagen, aber ich habe es vergessen. Oh Gott, das ist ja eine voll chaotische Folge dann.
Ich finde das, ja, aber das, wir arbeiten beim Denken. Nicht? Wir denken uns voran in der Folge.
Mhm. Ja, also ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich wollte eigentlich eine Szene beschreiben.
Ja, geht. Mach.
Und zwar, ich hatte ein Date, das ist schon länger aus. Dieses Date hat gekocht für mich. Und ich bin nur in seinem Hemd mit einem Glas Wein auf seiner Küche oben gesessen. Und ich habe es genannt mein Hollywood-Date. Es war eigentlich wie im Film. Der Mann hat wahnsinnig gut gekocht. Ich wurde satt. Das ist auch nur einmal Leistung. Und ich saß da nur in seinem Hemd mit einem Glas Wein, einem Glas Rotwein. Und jetzt habe ihn dabei angesehen, ich habe ihn angelächelt und ich habe mich einfach sehr, sehr glücklich gefühlt. Ich habe mich gefühlt sorglos und in einer anderen Welt. Und ich habe das genossen und ich habe von diesem Gefühl gezerrt mehrere Tage. Und jetzt kann man sagen, ja, aber du hast dich ja dann doch ein bisschen verliebt in ihm, weil er für mich gekocht hat, weil die Szene so schön war. Und ein zukünftiges Date von dir hat zu mir gesagt, meine Dates sind für mich Wellness. Mhm. Und ich finde dieses Zitat wirklich, wirklich gut. Wenn ich jetzt da in einen Wellness-Tempel gehe, dann verliebe ich mich auch nicht in den Wellness-Tempel. Ich verliebe mich auch nicht in den Masseur, der drei Worte mit mir spricht, weil er mir Entspannung verschafft. Meine Dates verschaffen mir Entspannung. Entspannung im Kopf, Entspannung für den Körper, je nachdem, wie das Date läuft. Deswegen verliebe ich mich nicht so schnell. Nur weil eine Szene, die vermeintlich romantisch, weil man es aus Hollywood-Filmen kennt, mich in dem oder in der Situation, in dieser Phase meines Lebens glücklich macht. Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Szene, weil genau so wird ja auch in Filmen das Verlieben sehr romantisiert. Und diese Szenen gibt es bei jedem von uns im Alltag.
Ja.
Und die hat es bei uns am Anfang unserer Beziehung auch gegeben.
Aber jetzt überleg mal, du beschreibst eine Szene, die jetzt dezidiert im romantischen Kontext ist. Wenn du dieselbe Szene beschreibst ohne diesen, dann würde niemand vom Verlieben reden. Also sagen wir mal, du wärst bei einer Freundin von dir, bei einer guten. Und du sitzt bei ihr am Esstisch mit nur einem Hemd und einem Glas Rotwein und schaust ihr zu, wie sie toll kocht und fühlst dich wahnsinnig wohl. Da würde keiner auf die Idee kommen, ja, du hast dich vielleicht ein bisschen verliebt.
Nein, dann ist es am Mädelsabend.
Ja, aber das ist ja Quatsch, oder? Das
natürlich.
Ist ja dieselbe Sache.
Ja, es ist dieselbe Sache.
Und wenn das schon ein bisschen verlieben ist, dann lass mal gerne zu, dass sich der andere auch mal ein bisschen verliebt. Weil für mich ist ja das Verlieben, habe ich am Anfang schon gesagt, dieser Prozess, das kurzfristige, aufregende, langsam übergehen zu lassen in das langfristige, tiefe, verbundene. Und dieser ganze Prozess passiert ja nicht mit einem Happening, einem Event oder einem Date, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll.
Happening oder Event finde ich ja auch mal eine coole Betitelung.
Ich habe heute ein Event. Wo gehst du hin? Na, nicht so eins.
Ja, aber ich habe auch bei meinem letzten Date schöne Stunden in der Sonne verbracht, mit vielen tollen Gesprächen, mit tollen Getränken, mit schönem Essen und natürlich auch wahnsinnig guten Sex.
Ja.
Aber halt auch zärtliche und sanfte Berührungen. Und das alleine reicht halt nicht, um sich zu verlieben.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man sieht ja, wir sind uns da relativ einer Meinung und wir sind uns einig, was das Verlieben betrifft, was die tiefe Liebe in der Beziehung betrifft, was das aufregende Prickeln eines Dates von Sex oder sexuellen Erfahrungen betrifft. Das kann man gut trennen und es führt auch nicht immer das eine automatisch zum anderen. Und guter Sex ist auch schon gar nicht immer der Anfang einer wundervollen Beziehung, weil ich glaube, es gibt Menschen, mit denen könnte man niemals eine Beziehung führen. Aber der Sex ist geil.
Ja, da kenne ich einige.
Ja, okay, ich auch.
Ich kenne aber Menschen, mit denen habe ich eine Beziehung geführt und der Sex war scheiße.
Ja, das ist dann auch schwierig.
So, und wie kriegen wir jetzt da die Wende zu deiner Wissenschaft?
Wie kriegen wir jetzt die Wende? Naja, ist ganz einfach. Du hast eine wunderschöne Sache angesprochen, nämlich das Essen, der Wein. Da geht es ja auch so ein bisschen um Geruch und Geschmack. Und mein Take, den ich auch mit Schopenhauer schon eingeleitet habe, ne, dieser Trick der Natur zur Erhaltung der Resten der menschlichen Rasse, hat das, glaube ich, genannt.
Wir sollten diese Folge umbenennen auf philosophische
Schopenhauer
Folge.
Spricht. Es geht für mich im Verlieben und in allem, was damit verbunden ist, um Neurochemie. Und das ist auch das, was ich mitgebracht habe aus der Wissenschaftsecke. Damit starten wir da rein. Es gibt kein Thema, wozu es mehr Wissenschaft gibt und Forschung gibt als Liebe. Also Emotionen, Liebe etc. Ich habe mir gedacht, für meinen Take, weil der passt gut zu mir, ich pick mir die Neurobiologie bzw. die Neurochemie raus und da gibt es zwei große Dinge, die beleuchtet werden. Zum einen, was passiert im Gehirn, wenn man sich verliebt? Das ist mehr so auf elektrischer Ebene, also Nervenimpulse, Reize, die ausgesendet werden, Hirnareale, die aktiviert werden. Und das Zweite ist, was passiert auf hormoneller Ebene, Neurotransmitter, Hormone, die ausgeschüttet werden. Das kann man ja dann messen. Das Problem ist, viele Dinge gleichen sich in den Mechanismen. Zum Beispiel, man spricht da von der maternalen Liebe, das ist das, was zwischen Kindern und Eltern zum Beispiel existiert, oder von der romantischen Liebe bei Partnern. Und das ist halt durch die Aktivierung des mesolimbischen Systems, Mittelhirn zum Beispiel, sehr ähnlich. Und dennoch gibt es feine Unterschiede. Also die Wissenschaft versucht schon herauszufinden, zwischen, was du genannt hast, diese elterliche Liebe und die partnerschaftliche Liebe, gibt es da Unterschiede? Ja, gibt's. Das ist einmal die eine Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis ist, das ist das, was wir auch schon angesprochen haben, es gibt eine Unterscheidung zwischen der Stufe oder der Kurzfristigkeit. Wir haben da diese langfristigen Sachen, die Liebe, die Bindung, die kurzfristigen Sachen, die Geilheit, die sexuelle Attraktion. Auch hier gibt es Überschneidungen auf der hormonellen Ebene. Da gibt es zum Beispiel einen Artikel, ganz neu jetzt, 2025, der heißt Decoding the Neurobiology of Romantic Love. Und hier werden drei Phasen separiert. Die Lust, die Anziehung und die Bindung. Das erste ist genau dieses animalische, sexuelle. Das zweite ist das, wo man halt langsam anfängt, überzugehen in etwas, das mehr Sinn macht auch für beide auf emotionaler Ebene. Und das dritte ist dann wirklich die Bindung. Worum es geht, ist jetzt, dass natürlich in der ersten Phase Testosteron, Östrogen, Treiber für Lust und lusthaftes Verhalten sind, über Aktivierung der Amygdala. Leitet vegetative Prozesse auf externe Impulse, also Aussehen, Gerüche, was auch immer man da als Reize nimmt. Dann haben wir die Phase der Anziehung, die ist sehr stark Dopamin gesteuert. Das habe ich ja schon erwähnt. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der erregend wirkt. Das vegetative Nervensystem wird angeregt, zum Beispiel werden dann die Organe durchblutet. Dopamin ist auch verantwortlich für so Rausch- und Erregungszustände und ist aber auch im Suchtverhalten sehr. Also unser Social Media Doomscrolling und andere Dinge, auch das ist so ein Dopamintreiber. Also wir werden förmlich süchtig danach. Dann haben auch die sogenannten Stresshormone eine wichtige Rolle. Noradrenalin oder Cortisol fördert Blutdruck, Erregung und all diese Dinge. Und dann gibt es die letzte Phase dieser Bindung, also dieses Langsame, dieses Langfristige. Da spielen Vasopressin, das ist ein Peptidhormon, Oxytocin, ein Neuropeptid, eine sehr große Rolle, die sich auswirken auf soziale Bindung, Vertrauensbildung und all diese Dinge. Und alles das, was ich jetzt erwähnt habe, das kratzt nur an der Oberfläche von all dem, was es gibt. Ich habe etliche Studien gesammelt und auch gelesen und da gibt es Dinge, also das, ich glaube, das werden wir normale Menschen, ich bin ja selbst auch kein Naturwissenschaftler, das werden wir niemals verstehen, diese komplexen Zusammenspiele zwischen Reizen, kognitiver Verarbeitung, hormonellen Prozessen, was passiert im Gehirn, das ist wahnsinnig undurchschaubar. Nur einen Unterschied, den habe ich auch in den ganzen Studien gesehen, es gibt tatsächlich einen geschlechtsspezifischen Unterschied und den hat auch die liebe Barbara Baldini schon mal kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob es im Programm oder bei uns war. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen biologischen Männern und Frauen in der Verarbeitung von Reizen, nämlich reagieren auch mit den Hormonzuständen und Hirnaktivierungen Männer sehr viel mehr auf optische Reize und Frauen sehr viel mehr auf soziale Signale. Und das ist, finde ich, eine schöne Botschaft, die auch ein bisschen für das gegenseitige Verstehen, was reizt den anderen an mir, sorgen kann.
Wow. In dem Fall,
Hormone?
Nein, in dem Fall würde ich jetzt echt gerne mal so einen kleinen Aufruf starten mit, liebe Wissenschaftler, die uns zuhören, meldet uns doch einmal. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viel Menschen aus der Wissenschaftsszene, nennen wir sie jetzt einmal, da zuhören und von deiner Wissenschaftsecke begeistert sind. Ich würde das echt gerne mal wissen. Meldet euch bitte.
Ich habe bis jetzt nur von einer gehört. Ich hoffe, es sind ein paar mehr. Ich weiß schon, dass die Artikel niemand im Ganzen liest. Ganz viel ist halt abstract. Worum geht's da? Aha, spannend. Macht auch wer.
Ja.
Wie sieht es in der Social-Media-Welt aus zum Thema Verlieben?
Ich kann ja ein bisschen kürzer halten. Also verlieben wird ja auf Social Media sehr romantisiert. Da sind wir halt wirklich so fast schon bei Disney und es wird immer schlimmer. Geht aber auch in eine Richtung, wo ich mir denke, sind die jetzt wirklich schon verliebt? Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ist es jetzt ein Marketingauftritt, um das Profil voranzutreiben? Oder ist man wirklich verliebt? Wenn Paare verliebt sind in Social Media, dann wird es aber sowas von gelebt und da wird dann alles geteilt auf Social Media. Von, weiß ich nicht, gemeinsames Zähneputzen bis, ich habe keine Ahnung. Also das Verliebtsein und dieses, es wird halt einfach sehr romantisiert. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man ist in einem neuen Film. Ist aber, und da geht es eben weiter, dieses, was, wenn sich wer verliebt, ist zum Beispiel auf Profilen, die in der Kink-Szene unterwegs sind, die offen leben, die die vielleicht nur auf Partys gehen oder in Swingerclubs gehen, ist auf Profilen die meistgestellteste Frage. Kommt quasi in jeder Fragerunde vor. Alle, die damit irgendwie, so wie wir leben, in Berührung kommen. Was ist, wenn sich einer verliebt, ist die meistgestellteste Frage.
Wird die auch beantwortet?
Ja, natürlich beantworte ich und auch meine ganzen, Mitkolleginnen diese Frage immer wieder. Ob das natürlich dann bei den Richtigen ankommt, ist die andere Sache.
Du kannst ja ab heute ganz souverän sagen, Folge 15, ehemals 6,
genau.
Hier ist die Antwort in 35 Minuten. Ui, eine lange Folge.
Viel mehr gibt es darüber aber nicht zu sagen.
Dann lassen wir das jetzt genauso stehen. Das war's für diese Folge. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen natürlich wie immer, dass sie euch gefallen hat.
Und in der nächsten Folge wird das Thema Eifersucht behandelt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch da wieder dabei sein werdet. Bis zum nächsten Mal.
Mit Claire
und Jörg.